Buongiorno, meine Lieben und moin moin. Ich hoffe, es geht euch gut und willkommen zurück bei Nasenaffe und Havara. Wie ihr am Titel der Folge erkennen konntet, sprechen wir heute über zwei Themen. Einerseits sprechen wir über das Gendern, das ist ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, das mich auch sehr beschäftigt. Und andererseits sprechen wir über Gender Pronouns. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so viel beschäftigt habe, aber mich unbedingt mehr auseinandersetzen möchte. Und deswegen dachte ich mir, nutze ich diese Folge einfach dazu, mich ein bisschen zu informieren und dann mit euch drüber zu quatschen. Ich habe aber auch eine ganz tolle Sprachnachricht am Start, die ihr dann später zu hören bekommt. Und weil dieses Thema irgendwie immer aktuell ist und heiß diskutiert wird, aber wenn man sich dann die Nachrichten anschaut und sieht, dass zum Beispiel in Frankreich das schriftliche Gendern an Schulen verboten wird, denkt man sich, man muss noch viel mehr drüber reden, noch viel mehr drüber aufklären. Und deswegen klären wir heute die Fragen, wie gender ich eigentlich richtig, was ist eigentlich genderqueer und welche Auswirkungen hat Gendern eigentlich? Bringt das überhaupt was? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich los. Ich finde ja die Macht der Sprache super interessant. Das ist ja natürlich ein Riesenthema, aber ich finde es total spannend, wie mächtig Sprache eigentlich ist und wie sehr sie uns manipulieren kann bzw. uns Dinge anders wahrnehmen lassen kann. Aber dadurch, dass es eben, wie gesagt, so ein Riesenthema ist, dachte ich mir, fokussieren wir uns auf einen Teilaspekt. Da gibt es ganz viele Aspekte, die ich spannend finde. Also auch im Thema Ernährung ist das mega spannend. Aber ich dachte mir, wir fokussieren uns auf Gender bzw. Gender Pronouns, weil es eben ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, ein Thema, mit dem sich jeder schon ein bisschen auseinandergesetzt hat, aber vielleicht noch nicht so viel. Außerdem gab es, wie gesagt, einen aktuellen Anlass. Dazu kommen wir aber noch später. Zuerst möchte ich mit euch über das generische Maskulinum sprechen. Aber kurz noch eine kleine Warnung. Also wie gesagt, das ist ein Riesenthema. Allein Gendern an sich und Pronouns ist ein Riesenthema an sich. Deswegen dachte ich mir, machen wir einen kleinen Überblick. Ich versuche das so kompakt wie möglich zu machen und möglichst viel anzusprechen. Aber wenn ich irgendwas nur kurz anspreche oder vielleicht gar nichts anspreche, seid mir nicht böse. Aber ich will ja dann nicht irgendwie, dass ihr überfordert seid beziehungsweise dann aus der Folge rausgeht und gar nicht mehr wisst, worüber ich eigentlich am Anfang gesprochen habe beziehungsweise was eigentlich die Message dieser Folge war. Und deswegen versuchen wir eben, alles so gut wie möglich abzubesprechen. Aber eben, ich glaube, alles geht sich nicht aus. Das heißt, seid mir nicht böse. Und als allerersten Punkt schauen wir uns mal das generische Maskulinum an. Das ist laut Definition, bezieht sich das nicht auf biologische Geschlecht, sondern bezieht sich auf eine Gruppe. Also das generische Maskulinum ist, wenn man einfach nur die männliche Version nimmt. Also nicht gendert, sondern einfach sagt Erzieher statt ErzieherInnen. Und das war früher egal, weil zum Beispiel in den meisten Berufen waren einfach nur Männer vorhanden oder nur Männer vertreten. Mittlerweile ist es aber nicht mehr die Realität und deswegen ist es total wichtig zu gendern, weil es auch Studien bewiesen haben, dass selbst wenn man das generische Maskulinum nimmt und aber beide meint, also nur die männliche Version nimmt, aber die Gruppe anspricht und damit alle meint, taucht und also connecten wir das eher mit Männern. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt Erzieher, taucht in den meistens also im Gehirn dann das poppt das Bild auf Männer. Und nicht Frauen. Das heißt, Frauen sind weniger sichtbar und einfach kommen seltener vor und sind nicht so stark repräsentiert wie Männer. Und selbst das Spannende ist nämlich, dass selbst in typischen Frauenjobs, also sagen wir Kosmetikerin, wenn man da das generische Maskulinum nimmt, also Kosmetiker, aber beide Geschlechter meint oder alle Geschlechter meint, denken trotzdem Menschen eher an Männer als an Frauen. Und das ist eben ein großes Problem, weil erstens ist zum Beispiel genau in diesem Job sind viel mehr Frauen vertreten und zweitens werden allgemein in der gesamten Gesellschaft dadurch durch dieses generische Maskulinum weniger Frauen vertreten bzw. Männer stärker hervorgehoben. Und deswegen ist es so wichtig zu gendern und deswegen schauen wir uns mal genauer an, was denn eigentlich Gendern ist und wie das so funktioniert. Das Spannende ist, dass man eigentlich schon im 14. Jahrhundert über eine Doppelnennung bzw. nachgedacht hat, bzw. hat man damals schon in Briefen oder in Stücken schon beide Wörter benutzt, also gegendert. Also statt nur Erzieher zu sagen, hat man Erzieher und ErzieherIn gesagt. Aber das ist dann irgendwie verloren gegangen und dann im 18. Jahrhundert hat sich das vor allem das generische Maskulinum durchgesetzt. Heute gibt es drei Arten zu gendern. Einerseits das Feminisieren, das heißt, dass man eben sowohl die männliche Bezeichnung als auch die weibliche Bezeichnung nimmt. Und das ist die Form des Genders, wo die Frauen am meisten angesprochen werden. Die zweite Art des Genders wäre das Neutralisieren, das heißt, dass man gar kein Geschlecht nennt. Und in Ländern, wo es in der Sprache allgemein alle Wörter oder halt nicht alle Wörter, aber halt viele Wörter genderneutral sind, also zum Beispiel im Englischen Teacher heißt ja nicht, dass das jetzt nur ein Lehrer ist, sondern das spricht Lehrer und LehrerInnen an. Und in diesen Ländern, wo die Sprache genderneutral ist, sind die Frauen mehr erwerbstätig, mehr unternehmerisch tätig und mehr politisch aktiv. Da muss man natürlich beachten, dass Sprache natürlich nicht der einzige Grund ist, aber es trägt seinen Teil dazu bei. Wie effektiv das Gendern ist, besprechen wir dann ganz am Schluss. Zuerst möchte ich euch noch die dritte Form des Genderns zeigen, also Genderzeichen. Ich meine, ich glaube, ihr kennt das eh alles. Ich wollte es nur kurz durchbesprechen, damit wir alle auf demselben Standpunkt sind. Also Genderzeichen wären zum Beispiel das Sternchen oben, also das setzt man dann zwischen die weibliche Endung oder den Unterstrich oder den Doppelpunkt. Die Wirksamkeit oder die Funktion dieser Zeichen ist noch nicht wirklich erforscht, weil die eben so neu sind. Fakt ist aber, dass es vor allem für blinde bzw. sehbehinderte Menschen schwierig ist, weil dieses Zeichen oft vom Screenreader nicht gesehen wird, bzw. dann oft mitgesprochen wird einfach. Das heißt, am besten wäre es einfach, es zu neutralisieren und auszuschreiben für Menschen, die eben blind sind oder Sehbehinderung haben. Am besten, aber wenn man sich jetzt quasi auf ein Zeichen einigt, wäre das Sternchen, weil die anderen beiden noch schwieriger sind für den Screenreader zu erkennen und dass das meist benutzte Zeichen ist. Und diese Pause, die man oft sagt zwischen der männlichen und weiblichen Form, also LehrerInnen, ist auch oft dazu gedacht, dass man alle in dieser Pause spricht man quasi alle mit an. Also alle an, die alle Menschen, die jetzt nicht ins binäre System, also sich weder weiblich noch männlich fühlen oder nicht als Frau oder Mann bekennen, die spricht man dadurch aber an, dass man eben diese kleine Pause lässt. Und das wird auch Glotteschlag genannt. Aber das ist eine Form von Glotteschlag, weil Glotteschlag gilt nicht, wenn es bei Endungen ist. Das ist jetzt aber zu kompliziert und auch Deutsch. Das interessiert uns auch eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, das Feminisieren, Neutralisieren und Genderzeichen, das kennt ihr meistens eh. Und ich glaube, viele von uns benutzen das auch. Ich muss ehrlich sagen, wie weil ich jetzt schon gesagt habe vorher, das ist ein Thema, das ich sehr wichtig finde. Ich bemühe mich echt zu gendern und ich finde es auch super wichtig, weil ich als Frau mich einfach nicht mehr angesprochen fühle, wenn nur die männliche Version, also dieses generische Maskulinum benutzt wird. Aber natürlich bin ich halt auch sozialisiert worden in der Gesellschaft, so wie wir alle, wo dieses generische Maskulinum vor allem noch benutzt wird. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan und das Gendern ist mittlerweile auch fix. Also zum Beispiel bei uns, bei der VWA, diese Arbeit, die man bei uns in der Abschlussklasse schreiben muss, da ist ja auch, oder in allen Texten in Deutsch, ist ja auch das Gendern Pflicht. Und das finde ich super. Aber natürlich passiert mir manchmal auch, dass ich einfach nicht gendere, also oder halt nur die männliche Form sage. Mir passiert das vor allem, wenn ich jetzt eben spreche und dann jeder und jede ist vor allem ein Problem, weil ich spreche generell so schnell. Ich merke gerade, ich muss mich bemühen, langsamer zu sprechen. Aber dann, keine Ahnung, verschlucke ich das manchmal. Und das ärgert mich eh total. Und vor allem, wenn ich dann zum Beispiel, weil ich auch viele Podcasts höre, wenn ich einfach höre, wie jemand penetrant nicht gendert, stört mich das auch total. Aber wie gesagt, ich bemerke da vor allem, dass Leute darauf aufmerksam gemacht werden und dann sich wirklich bemühen, alles zu gendern. Und ich finde, besser einmal zum viel gendern, also zum Beispiel auch in Berufen, wo, also sagen wir mal in einer Gruppe, wo nicht mal eine Frau drin ist, natürlich muss man da nicht gendern, weil das nur Männer sind, aber mein Gott, wenn du dann die weibliche Form auch noch dazu sagst, finde ich das überhaupt nicht schlimm, ich finde es sogar besser, weil das zeigt ja, dass das schon in dir verankert ist und das finde ich wichtig. Also, wie gesagt, ich glaube, bemühen ist das Wichtigste und wenn das jetzt mal passiert, dann ist es nicht schlimm. Ich ärgere mich dann schon über mich und denke mir so, wieso sagst du es nicht dazu, aber wie gesagt, in meinem allgemeinen Sprachgebrauch versuche ich es möglichst gut einzubinden, weil eben, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann dieser Umschwung kam, dass das Gendern so wichtig wurde. Ich kann mich erinnern, dass ich vor 3 Jahren oder so haben wir mal in Deutsch in der Klasse sehr stark darüber diskutiert und da hieß es auch, ja, es ist wirklich nötig, es ist auch urumständlich, bla bla bla. Wie umständlich das denn wirklich ist, kommen wir gleich. Moment. Ich will doch kurz das zu Ende bringen. Und also ich weiß nicht genau, wann ich dann begonnen habe, zu merken, dass ich mich nicht mehr angesprochen fühle. Also, dass mich das wirklich stört, wenn Schüler gesagt wird, anstatt SchülerInnen. Weil, ich weiß nicht genau, dass das so, es ist irgendwie erschreckend, dass das so lange verankert war in mir. Ich glaube, es ist erst so seit 2, 3 Jahren, dass das, und ich glaube auch mit diesem Zeitraum hat das auch wirklich begonnen, sich auch in der Öffentlichkeit zu etablieren, dass das Gendern ein Muss ist oder halt ein Fixpunkt. Aber irgendwie erschreckend und ich hoffe einfach, dass das zum Beispiel meine Kinder dann einfach ohne das generische Maskulinum aufwachsen, sofern ich Kinder habe. Also zumindest die nächste Generation. Und ich finde, man merkt schon eine Entwicklung, aber we have a long way to go. Die Frage ist natürlich, die wir uns alle stellen, zeigt gendergerechte Sprache eigentlich eine Wirkung? Weil darüber haben wir eben zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, in Deutsch sehr diskutiert, weil da hieß es, ja, gendern ist ja gar nicht so wichtig, viel wichtiger. Also das ist ja nur so ein kleiner Punkt, sollte Gleichstellung nicht auf anderen Ebenen viel wichtiger sein. Fakt ist aber, dass gendern super einfach einzubinden ist und es ist empirisch belegt, dass es etwas bringt. Also man kann dadurch gegen Rollenbilder ankämpfen. Also wenn man, da gab es eine Studie, da hat man Kindern eine Liste von Berufen gegeben und in der einen Gruppe, also in der einen Testgruppe waren nur männliche Berufe aufgelistet, in der anderen Testgruppe waren auch die weibliche Bezeichnung mit dazu geschrieben und hat gezeigt, dass sich in der Gruppe, wo die beide Bezeichnungen dazu dabei standen, Mädchen sich eher dazu ermutigt gefühlt haben, auch Berufe zu ergreifen oder sich für Berufe zu interessieren, die typisch männlich sind und andersrum auch Buben das Gefühl hatten, sie können einen Beruf erlernen, der eigentlich weiblich konnotiert ist. Das heißt, hier sieht man da eindeutig Auswirkungen und auch allgemein, wenn man zum Beispiel in der Arbeitswelt sich das anschaut, bei Bewerbungen, wenn es macht einen Unterschied, ob da nur die männliche Form steht oder beide Formen, weil wenn die männliche Form nur da steht, fühlen sich Frauen oft weniger motiviert dazu, sich zu bewerben und durch diese Diversität bzw. durch dieses Gendern werden Frauen einfach sichtbarer und dieses Gendern hat auch einfach positive Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung, auf Frauen und auf die LGBTQ+-Community. Also ihr seht, es ist empirisch belegt und diese ganzen Gegenargumente machen zwar Sinn, also die liste ich euch gleich auf, aber Fakt ist, dass sie nicht empirisch belegt sind. Also Nachteile wären ja zum Beispiel, dass oft sagen, ja, das ist total, also irgendwie komisch und total umständlich und das stört den Lesefluss, aber Fakt ist, dass es einfach mit der Zeit einfacher ist. Also natürlich finden wir immer was zuerst was Ungewohntes nicht gut und sind so, oh, wir wollen lieber bei unseren alten Mustern bleiben, aber je mehr man sich damit auseinandersetzt und wenn man einfach dem ausgesetzt ist, diesem Gendern, wird es total einfach und es zeigt ja auch einfach, dass, also es gibt ja so Studien, wo, kennt bestimmt, diese Texte, wo zum Beispiel Vokale fehlen oder wo Zahlen eingesetzt werden statt Buchstaben. Also in manchen, ich weiß nicht, ob ich das so gut vorstellen kann, ich kann ja mal auf Instagram so einen Text posten, wo ihr dann probieren könnt, aber in den meisten Fällen kann man das lesen, obwohl jetzt zum Beispiel Buchstaben fehlen oder vertauscht sind oder so, wenn das so ein Buchstabensalat ist. Deswegen ist es auch zum Beispiel so schwierig, in Texten oft Fehler zu finden, weil unser Gehirn automatisch das ausgleicht. Das heißt, wenn wir es schaffen, Texte zu lesen, ohne Vokalen, unser Gehirn es trotzdem schafft, es auszugleichen, schaffen wir es sowohl, die männliche und weibliche Form mitzulesen. Also das ist einfach nicht so schwierig und das wird sich mit der Zeit einfach also in deinem Kopf einsetzen und es ist einfach, also wenn ich das jetzt lese, ist es für mich kein Behinderung des Lesefluss oder denk mir nicht, oh wie komisch, sondern es ist einfach komplett normal. Also ich finde, das ist kein gutes Argument dagegen, weil es einfach mit der Zeit nicht mehr so ist. Ein anderes Argument wäre, dass es Reaktanz auslöst, das heißt, je mehr man damit konfrontiert wird, desto mehr sind ja heute gegen dieses Gendern, aber darauf gibt es auch keine klare Antwort, ob das wirklich mehr auslöst. Und mein Gott, wenn jetzt drei Leute dadurch, dass dieses Gendern noch viel verstärkter auftritt, dann total dagegen sind, soll das passieren. Aber ich glaube, die positiven Vorteile überwiegen. Okay, ja, drei Leute ist jetzt vielleicht übertrieben, aber man weiß ja auch nicht genau, ob das wirklich so starke Auswirkungen hätte und wie stark sich das auswirken würde. Also wie viele Leute würde es denn überhaupt betreffen? Da gibt es keine klare Antwort. Und für mich, also meiner Meinung nach, ist das kein valides Gegenargument, das dafür sorgen könnte, dass man sagt, okay, halt, stopp, wir gendern nie wieder. Das letzte, was gegen Gendern sprechen würde, wäre, dass das biologische Geschlecht nur noch mehr betont werden würde. Also wenn man zum Beispiel sagt, Forscher und Forscherinnen, wird noch mehr das biologische Geschlecht der angesprochenen Gruppe betont und eigentlich ist das biologische Geschlecht ja eigentlich komplett egal. Aber dazu gibt es leider auch noch keine Studien und man weiß nicht genau, welche Auswirkungen es genau hätte. Aber damit man das verhindert oder damit einfach das biologische Geschlecht nicht noch mehr betont wird, gibt es eine ganz einfache Lösung. Man kann einfach neutralisieren, also das neutrale Wort verwenden. Ein Beispiel hierzu wäre, dass man anstatt von Studentinnen und Studenten einfach Studierende sagt. Und schon schwuppsiwupps muss man das biologische Geschlecht nicht mehr sagen und es ist neutral. Hier gibt es also auch eine ganz einfache Lösung. Fassen wir zusammen. Meiner Meinung nach ist Gendern super wichtig, damit man einfach alle Leute anspricht. Also wie kommen wir dazu, dass wir einfach nur die Hälfte der Bevölkerung ansprechen und sagen, ja, wir meinen euch eh alle. Weil wenn man nicht einfach alle anspricht, dann kann man auch nicht alle meinen. Und wie Studien eben zeigen, ist dieses Bild von Mann, das als erstes aufpoppt, wenn man dieses generische Maskulinum verwendet, einfach noch da. Und deswegen ist es eben wichtig zu gendern. Wie gesagt, Vorteile sind eben, dass man gegen Rollenbilder ankämpft, also dass Kinder sich einfach trauen, entgegen der Rollenbilder sich für Berufe zu entscheiden oder entgegen der Rollenbilder sich mehr Dinge zutrauen. Frauen werden allgemein sichtbar in der Arbeitswelt und generell hat es positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Frauen und der queeren Community und die Nachteile, die ich gerade eben genannt habe, sind wie gesagt kaum empirisch belegt oder gar nicht empirisch belegt, beziehungsweise wird es einfach das Gendern mit der Zeit einfacher und dann ist es auch überhaupt nicht mehr unklar oder unverständlich. Und ich finde eben Gendern, wie gesagt, so wichtig, weil es einfach für mehr Inklusion sorgt und alle anspricht. Eine Art, wie man aber für noch mehr Inklusion sorgen kann, wäre eben das Benutzen von Gender-Pronouns beziehungsweise den passenden Gender-Pronouns für die jeweilige Person. Und als kleinen Einstieg dachte ich mir, spiele ich einfach mal die Sprachnachricht ab. Ich habe eine ganz tolle Sprachnachricht bekommen. Und wie gesagt, hört einfach mal selbst rein, was Carina so zu sagen hat.
Pronouns sind ja von der Gesellschaft praktisch wie ein Label des Geschlechts angesehen. Also wenn man sie verwendet, ist man ein Mädchen und wenn man er verwendet, ist man ein Junge. So wirklich neutrale Pronomen wie they, them im Englischen gibt es im Deutschen nicht wirklich. Obwohl ich letztens immer öfters von deutschsprachigen Non-Binary-Personen gehört habe, dass sie die Neopronouns they, also D-E-Y und deren verwenden, was sich auch so ähnlich wie they, them anhört. Neopronouns werden oft in Sprachen, wo es eben kein neutrales Personalpronomen wie they, them gibt, verwendet. Aber auch im Englischen, wenn es die gängigen Pronouns einfach nicht tun. Da gibt es dann Pronomen wie xi, sem oder auch einfach Nomen, die in Pronouns sozusagen verwandelt werden. Ich persönlich sehe ja Pronouns nicht als ein Label des Geschlechts. Also kann jeder Pronouns verwenden, die zu einem selber passen. Ob man jetzt non-binary ist und she, her verwendet oder ob man cisgender ist und they, them verwendet, finde ich, dass jeder einfach verwenden sollte, was er möchte. Viele Cisgender-Leute, gerade im englischsprachigen Raum, finden ja, dass solche Neopronouns überhaupt nicht verwendet werden sollten und dass man sich einfach mit they, them zufrieden geben sollte. Was ich persönlich ziemlich schlimm finde, da Non-Binary wieder in so eine dritte Kategorie des Geschlechts geschoben wird, was ja komplett gegen Non-Binary spricht, da es ja, wie der Name es schon sagt, nicht binär ist. Also kein drittes Geschlecht. Viele können da einfach nicht nachempfinden, wie wichtig das Benutzen der richtigen Pronomen sein kann. Oder wie schlimm es ist, wenn Pronomen für einen verwendet werden, die einfach zu einem nicht passen.
Hier muss ich auch wieder ein riesen Dankeschön aussprechen. Also vielen, vielen Dank, Carina, dass es so kurzfristig geklappt hat und dass du so viele gute Dinge gesagt hast. Also diese Sprachnachricht war voller Inhalt und nimmt mir einen großen Teil schon ab, beziehungsweise hat schon sehr viel angesprochen, was super wichtig ist und ich kann da perfekt dran anknüpfen. Also nochmal vielen, vielen Dank und ich bin jedes Mal aufs Neue so dankbar dafür, dass ich jede Person, die ich frage, die mir eine Sprachnachricht schickt, dann immer so viel Inhalt mit reinbringt, eine neue Perspektive mit reinbringt, irgendwelche Infos inkludiert und worauf ich richtig, also ich bin fast neidisch, alle so klar, so deutlich sprechen, also ich finde auch jetzt auch bei Karina hat man total gemerkt, dieser Sprechfluss, weil ich hudel mich immer über diese Worte drüber und bin immer so, wieso habe ich eigentlich einen Podcast, wenn ich die Person bin, die so schnell redet, ich merke gerade, ich spreche schon wieder so schnell, ich muss mich echt, ich weiß es, Leute, ich weiß, dass ich schnell spreche, ich bemühe mich, aber es passiert einfach. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich kann da perfekt dran anknüpfen. Kommen wir jetzt wieder zu den Pronouns und den Pronomen. Nochmal kurz zur Wiederholung. Pronomen sind Wörter, mit denen man eine Person direkt anspricht. Und da kann aber das Aussehen oft täuschen. Und wir wollen ja irgendwie immer oft wissen, ist es jetzt eine Frau oder ist es ein Mann? Und wir gehen auch oft nach dem Äußeren. Hat die Person, die gerade vor mir steht, sieht die aus wie wir uns ein typisches Mädchen vorstellen, dann spreche ich sie als Mädchen an. Das muss aber eben nicht so sein. Und das Spannende ist ja eigentlich auch, dass wir Frauen und Männer deswegen dieses binäre System einteilen, das wir eben haben, weil wir Frauen und Männer einfach anders behandeln. Ich habe da einen sehr interessanten TED-Talk gehört über einen Teenager, die ins non-binäre System quasi sich wohlfühlt und sich weder sich weder wie eine Frau fühlt noch wie ein Mann. Und die hat gesagt, manchmal hat sie oft gefallen, dass sie wie ein Mann wahrgenommen wurde, weil Männer einfach auf Augenhöhe mit ihr gesprochen haben und quasi sich nicht nur auf ihr Aussehen fokussiert haben. Und das ist halt irgendwie so erschreckend, aber auch so wahr, weil das einfach noch bei uns so in der Gesellschaft ist. Wie gesagt, wir haben eben dieses binäre System, also binär 2, Frauen und Männer, in die wir unbedingt alle reinquetschen möchten und immer das Geschlecht wissen möchten. In Wirklichkeit gibt es aber viel mehr Geschlechter, beziehungsweise es gibt Menschen, die sich nicht in diesem binären System wohlfühlen und sich eben, wie gesagt, wie zum Beispiel diese Teenager, die ich gerade genannt habe, weder wie eine Frau fühlen, noch wie ein Mann. Und deswegen gibt es Pronomen, die neutral sind oder halt eben weiblich oder männlich. Oder es gibt halt eben ganz viele Alternativen, die nicht weiblich oder männlich konnotiert sind. Und warum ist es so wichtig, dass man die richtigen Pronouns verwendet? Das ist einfach eine Sache des Respekts. Man will ja eine Person richtig ansprechen und nicht alle fühlen sich eben, wie gesagt, in diesem System wohl. Und nur weil sich jemand nicht wohl fühlt, muss er nicht ausgeschlossen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle ansprechen. Und ich hatte eben erst letztens so eine Diskussion mit einer älteren Person, die gesagt hat, ja, sie versteht das nicht, warum wir jetzt unbedingt dieses dritte nicht-binäre Geschlecht brauchen, weil das, warum eigentlich? Das ist ja jetzt nur so ein extra Ding. Und dann denke ich mir so, hä, es tut doch niemandem weh. Niemandem tut es weh, wenn wir plötzlich Personen haben, die sich nicht männlich und nicht weiblich fühlen, beziehungsweise nicht wir als Frau bezeichnet werden, beziehungsweise nicht als Mann bezeichnet werden, weil weiblich fühlen und Frau sein ist ja nochmal was anderes. Und dann denke ich mir immer so, das tut niemandem weh. Ihr könnt euch doch einfach bemühen, die Person zu fragen. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, einfach, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn die Person schon gesagt hat, dass sie gewisse Pronomen hat, man sie aber vergessen hat, einfach nochmal nachfragen. Und das ist, glaube ich, viel, viel besser, als davon auszugehen, dass die Person aussieht wie ein Mann. Deswegen wird sie auch mit er angesprochen. Das ist ja nicht, oft nicht so oder manchmal nicht so. Und deswegen, glaube ich, ist das Einfachste, einfach fragen und dann passiert nichts. Und ich glaube, Fehler passieren allen. Also ich glaube auch vor allem bei uns in Österreich, weil das einfach noch nicht so etabliert ist. Vor allem, dass es mit der Grammatik auch noch schwieriger ist. Ich glaube, da haben die Vereinigten Staaten, also die englische Sprache, definitiv viel schon was im Voraus, weil da gibt es viele Pronouns und das ist halt, da gibt es ein größeres Bewusstsein dafür und Alternativen sind jetzt nicht so was Ungewöhnliches, vor allem they, them. Da kommen wir noch dazu. Und was in der englischen Sprache auch gut ist, dass man ja differenziert zwischen biologischem Geschlecht und der Geschlechtsidentität. Also biologisches Geschlecht ist ja Sex, also biological sex. Und wir haben ja für beide Wörter beides. Und Gender ist ja dann das, wie man sich fühlt, also diese Gender-Identität. Das heißt, eine Person kann das Sex, also biologisches Geschlecht, kann eine Frau sein, aber Gender kann zum Beispiel nicht binär sein. Und das ist halt eben bei uns irgendwie ein bisschen schwierig, dass man das so reinbekommt. Außerdem ist ja in der englischen Sprache das ja oft genderneutral, also es wird halt beides genannt, bei zum Beispiel, wie ich jetzt vorher gesagt habe, Teacher heißt ja nicht, dass es männlich ist. Also ich hoffe echt, dass ich jetzt irgendwie keine Fehler mache oder irgendwas falsch sage. Es ist irgendwie ein bisschen noch schwierig bei der Recherche gewesen, so viel zu Deutsch zu finden oder was es in einer deutschen Sprache für Alternativen gibt, weil es halt eben vor allem im englischen Sprachraum schon Thema ist oder vor allem in den United States schon ein Thema ist und bei uns eher noch nicht so. Fakt ist aber, dass wir schon mit 4 Jahren ein Verständnis für Gender-Identität haben, weil da haben wir schon dieses Ich-Bewusstsein. Das heißt, als Kind kann es schon sein, dass ein Kind merkt, okay, ich passe nicht in dieses binäre System und ich möchte anders angesprochen werden als mit er oder sie. Und da gibt es verschiedene Kategorien, die ich jetzt auch noch kurz vorstellen möchte. Und wie gesagt, nicht wundern, wenn ich jetzt viele englische Begriffe sage, weil einfach im Deutschen das einfach oft übernommen wird. Ich meine generell, gendern ist ja auch ein englisches Wort, aber geschlechtsneutrale, geschlechtsgerechte Sprache ist einfach ein bisschen umständlicher als das kurze Wort gendern. Und es gibt, man kann unterscheiden zwischen Leuten, die Bigender sind, also dass man sich 2 Geschlechtern zugehörig fühlt, oder Agender, also dass man keinem Geschlecht überhaupt irgendwie sich passend zu oder zugehörig fühlt. Dann gibt es Genderqueer, das heißt, wenn ich mich entweder als Mann oder als Frau fühle oder eben weder noch. Und ich glaube, Cisgender und Transgender sind die Wörter, die am ehesten etabliert sind bei uns oder die halt alle kennen und schon bei uns auch gesagt werden. Cisgender ist, wenn das biologische Geschlecht und die Geschlechtsidentität zusammenpassen. Also ich glaube, ich würde sagen, ich bin Cisgender, weil ich als Mädchen geboren worden bin. Also mein biologisches Geschlecht ist ein Mädchen oder eine Frau und ich fühle mich auch als Frau. Und Transgender ist eben genau das Umgekehrte, wenn die Biologie und die Geschlechtsidentität nicht zusammenpasst. Das heißt also, wenn ich als Frau geboren worden wäre und mich aber als Mann fühle, dann wäre ich Transgender. Wichtig ist aber hier auch im Kopf zu behalten, dass man nicht unbedingt sich operieren lassen muss, um Transgender zu sein. Also man kann auch ohne geschlechtsangleichende Operation eine Transgender-Person sein. Es gibt ja auch zum Beispiel auch medizinische Eingriffe, die nicht operativ stattfinden, indem man zum Beispiel Medikamente nimmt, die dann den Hormonhaushalt verändern. Als letztes gibt es dann noch Genderfluid, das heißt, wenn es einfach die wechselt, also dass man nach Lust und Laune entscheidet, welchem Geschlecht man sich zugeordnet oder zugehörig fühlt. Und wenn man gender non-conforming ist, dann heißt es einfach, dass sein Aussehen, seine Interessen und seine Stimme vielleicht dem nicht entsprechen, was die Kultur einem vorschreibt, wie das Geschlecht zu sein hat. Und das ist aber auch sehr Interpretationssache, beziehungsweise hängt es davon ab, in welcher Zeit man gelebt hat. Zum Beispiel Frauen, die in den 30er Jahren Hosen getragen haben, waren gender non-conforming, weil sie sich nicht ihrem Geschlecht entsprechend, was zumindest die Kultur oder Gesellschaft vorschreibt, was geschlechtsentsprechend ist, verhalten haben oder nicht so ausgesehen haben. Das heißt, da hat sich auch schon wieder was verändert, was denn überhaupt gender non-conforming ist. Und all diese Arten sind vertreten. Es gibt Menschen, die sich halt eben so fühlen oder so. Und dann gibt es halt auch eben ganz verschiedene, also viele verschiedene Pronouns, die man benutzen kann oder die man sich für sich passend fühlen kann. Und die kommen oft von anderen Sprachen. Also zum Beispiel im Englischen gibt es auch ein Wort, das aus dem Deutschen übernommen wurde, das ist zum Beispiel sie. Es wurde aber auch schon Wörter aus Büchern genommen oder aus der Tierwelt oder man hat einfach Wörter vermischt oder so. Da möchte ich aber noch sagen, weil ich ja vorher gesagt habe, nur weil man sich weiblich fühlt, muss man keine Frau sein. Das muss man auch, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht so verwechselt, weil das wollte ich eigentlich sagen, aber wie gesagt, ich spreche oft schnell und außerdem ist es auch ein Thema, das für mich neu ist, mit dem ich noch nicht so viel beschäftigt habe. Also bitte hatet mich nicht, wenn ich irgendwas falsch sage. Fakt ist aber, dass man zum Beispiel sich weiblich fühlen kann, aber nicht mit sie angesprochen werden kann. Also zum Beispiel entweder, dass man sich sowohl weiblich als männlich fühlt und gleichzeitig aber gar nicht weiblich oder männlich, oder dass man sich weiblich fühlt, aber sich nicht in dem Bild, das man als von einer Frau hat, sich wohlfühlt. Oder man kann zum Beispiel she verwenden, aber sich nicht weiblich fühlen. Das gibt es natürlich auch in der männlichen Version, beziehungsweise durch Mix, also zum Beispiel, dass man sich sowohl weiblich fühlt als auch männlich, aber sich weder in dem Bild der Frau noch in den Anforderungen eines Mannes wohlfühlt. Das heißt, da gibt es ganz viele verschiedene Empfindungen oder wie Leute sich zugehörig fühlen. Ich glaube, das Einfachste ist einfach zu fragen. Ich wollte aber jetzt noch kurz so die drei Hauptpronomen, die verwendet werden, vor allem im Englischen. Dann kommen wir noch zu Neopronouns im Deutschen. Also ich glaube, he, she und Candy, also er und sie. Und dann gibt es noch they, them. Das ist auch etwas, was im Deutschen, glaube ich, verwendet wird. Und Carina hat ja auch schon in ihrer Sprachnachricht gesagt, dass es D-E-Y gibt, das dann zum Beispiel im Deutschen verwendet wird, also auch day ausgesprochen. Und das, was das, bei day das Gute ist eigentlich, dass es schon zumindest in der englischen Grammatik so vorhanden ist. Da war ja nur die Kritik, dass es quasi schon nur als Pluralversion verwendet werden soll, weil es ja schon das Plural gibt. Aber you wurde ja auch zuerst nur für die Plural verwendet und mittlerweile sagt man ja auch, für du, also seit der Person Singular, you, und für die zweite Person Plural, you, also spricht dafür they nichts dagegen. Und jetzt haltet euch fest, was ich total spannend finde, ist, dass man schon im 14. Jahrhundert they verwendet hat, in Werken zum Beispiel. Also Shakespeare hat in Hamlet beispielsweise und auch später Jane Austen oft oder öfters von they geschrieben, wenn über die Rolle einer Person geschrieben worden ist, bei der das Geschlecht noch unbekannt war. Also hat man einfach they verwendet. Das ist aber irgendwie verloren gegangen und dann ist man dazu übergegangen, vor allem so im 18. Jahrhundert, so ab dem 18. Jahrhundert, das generische Maskulinum zu verwenden. Und so ab den 70ern hat sich das irgendwie, gab es diesen Boom von auch anderen Pronomen und nicht nur diesem binären System. Eine andere Art von Pronouns oder halt eine Alternative zum binären System wäre, dass man nur den Namen verwendet, also dass man sagt, XY gehört das, XY mag das, also dass man nicht er oder sie sagt, sondern einfach nur den Namen. Da gibt es auch Leute, die das einfach so lieber haben. Und es gibt Leute, deren Pronomen sind he, they und she, they, das heißt, die fühlen sich zum Teil dazugehörig zu zum Beispiel he und zum Teil nicht und deswegen sind das deren Pronomen und die können dann wechseln. Aber wie gesagt, when in doubt, einfach mal fragen, beziehungsweise they, das geschlechtsneutrale Pronomen, ist, glaube ich, auch immer ein guter Anker. Oder einfach den Namen sagen, dann muss man das gar nicht vermeiden. Es ist aber gar nicht so einfach, mit jemandem zu sprechen oder eine Konversation zu führen, ohne geschlechtsspezifische Pronomen zu verwenden. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, das am Anfang zu klären. Und zum Beispiel, es gibt ja auch so viele öffentliche oder halt so offizielle Dokumente. Zum Beispiel, wenn man sich beim Testen eintragen muss oder so, dann kann man ja wählen, welches Geschlecht man hat. Also da steht zwar nicht alles dabei und auch bei der Anrede, dazu kommen gleich noch, welche Arten es gibt, steht jetzt nicht alles dabei, aber da steht einfach divers und damit ist dann alles gemeint. Und es gibt ja auch so Neopronouns, also die weder he, she oder they sind, weil wie gesagt, they ist, glaube ich, noch das eher am ehesten etablierte geschlechtsneutrale Pronomen, aber es gibt noch ganz viele andere. Im Englischen gibt es noch viel, viel mehr. Wie gesagt, gibt es eher noch dieses Bewusstsein, aber es gibt auch einige im Deutschen. Zwar werden auch viele übernommen einfach, also they ist ja auch kein deutsches Wort, obwohl, wie Karin schon gesagt hat, gibt es ja auch die geschriebene Variante mit DEY. Aber ich habe jetzt noch mal ein paar Beispiele rausgesucht, die es im Deutschen gibt. Ich weiß nicht genau eben, also ich bin dann nicht so ganz in Kontakt, ich habe jetzt auch niemanden kennengelernt, der diese Pronomen verwendet. Also ich kenne eher Leute, die zum Beispiel he, they oder nur they, them verwenden. Aber ich dachte mir, ich stelle euch die einfach mal kurz vor. Wie gesagt, ich kenne die Verwendung noch nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die verwenden. Aber ich habe bei weitem nicht alle gesagt, weil es einfach so, so viele gibt, dass das ewig dauern würde, bis ich die gesagt habe. Aber es ist halt, glaube ich, viel schlimmer, es nicht zu versuchen, die Person richtig zu gendern, als sie falsch zu gendern. Also wenn man einfach zum Beispiel einfach er sagt, obwohl sie sich nicht so identifiziert. Oder auch Deadnaming, also das kennt ihr das bestimmt. Also wenn man zum Beispiel von einer Transgender-Person ihren ursprünglichen Namen sagt, den sie aber jetzt nicht mehr sagen will, weil sie ja dem anderen Geschlecht zugewandt ist. Das nennt man Deadnaming, also das Misgendering und Deadnaming ist etwas, was man nicht tun sollte. Also natürlich, glaube ich, passieren Fehler, aber solange man sich bemüht, ist ja alles gut. Und wenn das ein Fehler passiert, dann einfach entschuldigen, aber dann auch nicht so, das war ganz interessant bei irgendeinem Institution hat das geschrieben, dass man dann nicht ewig lang sich erklären soll und sich entschuldigen muss, weil dann nimmt man ja quasi die Last von sich weg und tut die auf jemand anderen, also auf eben die Person, die man falsch gegendert hat, weil die muss dann sagen, nein, alles gut und muss dann so einen konforten. Das ist einfach versuchen, Fehler werden, glaube ich, sowieso passieren. Jetzt kommen wir aber zu den Beispielen, die ich euch schon vor ungefähr 10 Minuten angekündigt habe. Einerseits gibt es EOS, also eine Zusammenfügung von er oder sie, dann et, das ist, also damit das quasi in die deutsche Grammatik passt, dann sagt man einfach statt dieser, dieset. Dann gibt es as, sehr, die, dass man einfach, das ist auch ganz gut, weil das haben wir ja schon, dieses Objekt die. Nin, das wurde, glaube ich, 2017 von einer Transgender-Institution entwickelt. Dann gibt es per für Person oder auch hier. Dann gibt es x, das verwendet man auch oft im Text, zum Beispiel studier x, dann sagt man ein x. Das heißt, das kann man auch im schriftlichen Gendern verwenden. Und es gibt auch Leute, die wollen, dass man quasi er sagt, aber dann die weibliche Bezeichnung, zum Beispiel er ist Kosmetikerin oder so. Das heißt, da muss man eben auch schauen, was die bevorzugte Anrede von oder das bevorzugte Pronomen von einer Person ist. Wobei man eigentlich auch nicht bevorzugt sagen soll, also zum Beispiel im Englischen stand da ganz oft, wie gesagt, ich habe halt sehr viel englisches Research, dass man nicht sagen soll, what is your preferred pronoun? Weil die Personen ja eigentlich kein bevorzugtes Pronomen haben, sondern nur das Pronomen, mit dem sie angesprochen werden wollen. Also das ist ja einfach Fakt, dass das Pronomen ist, dem sie sich zugehörig fühlen und das für sie passend ist und da gibt es kein anderes und kein bevorzugtes. Es ist super, wenn ich da bevorzugt sage, das wollte ich nicht, sondern das slippt einfach manchmal so, weil ich nicht immer sagen will, dem sie sich wohlfühlen oder so. Das habe ich ja auch schon 70.000 Mal gesagt. Es gibt auch zum Beispiel Anredeformen, die eben nicht ins binäre System oder dem eine Alternative zum binären System sind, also dass man nicht als Frau oder als Mann angesprochen werden möchte. Im Englischen wird es dann einfach abgekürzt mit MX, also statt Mr. oder Mrs. wird dann MX geschrieben. Es gibt im Deutschen Fran zum Beispiel, also eine Mischung aus Frau und Mann. Pers für Person, also dann sagt man Pers und dann den Nachnamen. Mau gibt es auch und dann sagt man eben auch den Nachnamen. Oder man sagt einfach Mensch, also als Anrede. Einfach Mensch und dann Nachnamen zum Beispiel. Diese Alternativen gäbe es. Ich wollte jetzt nicht so alles sagen und ich glaube, wenn ich jetzt eben diese Liste von Pronomen oder eben verschiedene Anredealternativen, ist jetzt vielleicht eher ein bisschen verwirrend, ihr wisst auch gar nicht, was ich am Anfang gesagt habe. Aber ich glaube, das hängt einfach von der Person ab, die man kennenlernt. Nur damit ihr es wisst, halt eben, es gibt viele verschiedene, unterschiedliche. Also nicht wundern, wenn eine Person das sagt, sondern einfach annehmen, es tut euch ja selbst nicht weh und ihr tut nur was Gutes, wenn ihr die Personen richtig gendert, weil ich habe da eben mehrere TED-Talks und Videos gesehen und die haben halt eben beschrieben, wie das ist, wenn man nicht, wie heißt das, misgendert, I'm so international, Leute, sorry, ich kann kein Deutsch mehr, aber wenn man halt falsch gegendert wird, dann ist es total verletzend auch und irgendwie weist es nochmal auf, dass man vielleicht anders ist oder so und dass das irgendwie überhaupt kein schönes Gefühl ist und deswegen sollte man sich bemühen und ich glaube, solange man sich bemüht, sind alle dankbar und es ist nicht schlimm, wenn Fehler passieren. Und wichtig ist es eben zu gendern, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt, damit sich alle angesprochen fühlen. Aber was man natürlich auch nochmal in Erinnerung rufen sollte, ist, dass Gender nicht alles ist, also definitiv wichtig und es bringt dir definitiv was. Also wenn jetzt noch irgendwer sagt, naja, also ich weiß ja nicht genau, es bringt ja nicht so viel, ist ja total unnötig. Wir sollten eher schauen, dass Frauen in der Arbeitswelt vertreten sind. Ja, aber Gendern ist ein Teil davon, dass Frauen in der Arbeitswelt vertreten sind. Aber es reicht auch nicht, wenn wir sagen, okay, wir gendern jetzt alles und dann sind die Frauen gleichgestellt und wir haben eine heile Welt. So ist es ja nicht. Es ist eine Veränderung. Es ist ein guter Schritt, aber es reicht definitiv nicht. Aber es ist total wichtig, um eben Rollenbilder aufzubrechen und vor allem Kinder loszulösen von diesen Geschlechterrollen. Und damit eben alle angesprochen werden und sich angesprochen fühlen. Wir wollen ja niemanden ausschließen. Aber ich glaube, wir haben noch einen long way to go. Also vor allem, was jetzt Pronomen angeht, aber auch allgemein gendern, weil es gibt ja genug Leute, die sich penetrant dagegen wehren, vor allem Männer, die sich dann angegriffen fühlen. Wir nehmen euch nichts weg, Jungs. Wir wollen einfach nur gleichgestellt werden und es tut doch jetzt nicht so weh, wenn man jetzt einfach noch die weibliche Endung dazu sagt, eine Pause lässt oder einfach nur die weibliche Form sagt. Und weil ich ja schon vorher gesagt habe, dass es einen aktuellen Anlass gibt, also ich meine, das Thema ist wie gesagt immer aktuell, weil solange Frauen nicht gleichgestellt werden und gendern nicht Teil unseres Sprachverständnisses ist, ist es einfach aktuell, aber was halt eben finde ich so erschreckend ist, dass es immer mehr so Gegenwind gibt. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel in Frankreich anschaut, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vor einer Woche, circa einer Woche, also ich glaube so ein paar Tagen, wurde das schriftliche Gendern an Schulen und am Bildungsministerium verboten. Ja, verboten, richtig gehört. Denn die Erklärung ist, dass es nicht zu den Regeln des Lehrplans passt und dass es zu komplex und zu schwierig ist für Kinder, vor allem für Kinder, die Schwierigkeiten haben, das Lesen und Schreiben zu erlernen. Ihr müsst wissen, im Französischen gendert man, indem man einen Punkt setzt und dann noch die weibliche Endung hinten dran setzt. Das wäre eigentlich total spannend, wenn ich eine französische Freundin eigentlich noch gefragt hätte, wie das jetzt bei denen abläuft. Da können wir mal schauen, vielleicht gibt es ein Instagram-Special oder ich greife das nochmal auf oder füge das nach. Das habe ich jetzt irgendwie verpeilt zu sagen, vor allem, weil das ja so neu ist. Aber das Fakt ist, dass es schon davor besprochen wurde. Also das wurde jetzt eben vor einer Woche festgesetzt, dass es zumindest an den Schulen und im Bildungsministerium verboten ist. Zwar soll noch irgendwie bei Berufen oder so die weibliche Bezeichnung zugesagt werden soll, aber schriftlich eben irgendwie nicht. Und es wurde schon 2017 diskutiert, ob man das durchsetzen soll, dass Gendern verboten werden soll. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in Frankreich gibt es ein eigenes Institut, das darüber bestimmt, wie Sprache auszusehen hat, also irgendwie neue Wörter oder so. Es ist einfach ein Institut für die französische Sprache, die Académie Française. Und die war auch dagegen, weil das, also das war noch im Jahr 2017 eben, wo ich gerade bin. Sorry, ich bin ein bisschen heute verwirrt oder spreche verwirrend, das kann natürlich sein. Also eben, wie gesagt, wurde das 2017 schon besprochen und da war eben die Académie Française dagegen, weil es nicht verständlich war und nicht klar. Und sorry, da wundert es mich nicht, ich möchte keine Institution angreifen, aber in dieser Académie Française sind einfach nur alte weiße Männer und dass die gegen Gendern sind, haben wir schon vorher besprochen, dass Männer oft ein Problem haben mit Gendern, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt so viel umstellen und jetzt wird ihnen weggenommen und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Auf jeden Fall wurde das jetzt wirklich durchgesetzt. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Das ist ein Rückschritt, weil wie wir schon vorher besprochen haben, ist, dass es schwierig ist oder behindernd beim Lesen und Schreiben erlernen, ist kein gutes Argument, weil je früher und je schneller man Leute mit etwas oder je mehr Leute mit etwas konfrontiert, desto einfacher geht es und irgendwann ist das komplett normal. Und ich, ganz ehrlich, man kann auch gegen Lese- und Rechtschreibschwäche von Kindern kann man auch anders gegenwirken, anstatt das Gendern zu verbieten. Weil, was soll das bitte? Wie gesagt, auch ich muss noch mehr darauf achten. Also ich will jetzt niemanden anprangern, außer jetzt das Bildungsministerium, weil das geht nicht. Aber das ist auch in Frankreich. Also es betrifft mich nicht direkt. Aber allgemein, glaube ich, sollten wir alle, also ich hoffe, es fühlt sich jetzt jemand angegriffen oder zu belehrt. Das will ich auch nicht, weil wie gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt in dieser Folge richtig gegendert, auch in den letzten Folgen gut gegendert. Ich bemühe mich immer, aber ich auch muss auch an mich arbeiten und ich mache auch Fehler. Und ich werde auch in der Zukunft definitiv noch Fehler machen. Vor allem, glaube ich, wenn ich Leute treffe, die Geschlechterpronomen haben, die nicht vom binären System bestimmt sind. Also zum Beispiel they, them oder whatever. Das heißt, das ist einfach noch nicht bei mir so gefestigt, hat sich noch nicht bei mir so etabliert, weil wir eben, glaube ich, so sozialisiert werden sind. Das heißt, ich muss mich da noch mehr auseinandersetzen und noch mehr lernen und eben Fehler machen. Ich finde es aber definitiv super wichtig und ich freue mich wie immer über eure Perspektiven und über euer Feedback, was ihr so denkt. Vor allem, glaube ich, ist es auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil vielleicht kommt jetzt irgendwer drauf, dass irgendwelche Pronomen doch besser zu ihm passen oder sich so genannt wird. Und man muss sich auch nicht festnageln. Also genauso kann sich alles noch ändern. Übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, sage ich jetzt noch am Schluss, aber ich glaube, das sollte ich eh klar sein, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität oder Gender Identity ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe wie Sexualität, das sind definitiv andere Begriffe, aber sowohl bei der Geschlechtsidentität als auch bei der sexuellen Orientierung kann man einfach experimentierfreudig sein und es kann sich auch einfach verändern. Man muss sich auf nichts festnageln, aber es ist auf jeden Fall spannend, sich mit auseinanderzusetzen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir eben eure Perspektive, euer Feedback, eure Erfahrungen vielleicht schickt. Und jetzt kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war nicht zu verwirrend. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und würde mich wie immer freuen, wenn es vielleicht einer Freundin weiterempfiehlt und so diesem Podcast hilft, ein bisschen größer zu werden. Adios, meine Lieben, und tschüss!